die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude. Und ihr Vertrauen auf diesen Herrn, und ihr Vertrauen auf sein Wort wird niemals enttäuscht. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen jetzt teilnehmen darf an dem größten Gottesdienst, der gebracht wird. Im Hebräerbrief steht, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir uns versammeln zu diesem himmlischen Gottesdienst, wo Myriaden von Engeln, wo eine Festgemeinde der Erstgeborenen, wo die, die schon heimgegangen sind, zusammen sind und wir zusammen Gott zur Ehre, ihn loben und auf ihn hören und ihn anbeten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns regelmäßig versammeln, weil das ein realer Gottesdienst ist, der gebracht wird. Ich möchte mit euch auf den Herrn Jesus schauen, indem wir, und anders können wir es nicht, indem wir sein Wort anschauen, und lese uns heute auch zu diesem Sonntag einige Verse aus Johannes 14. Johannes 14, die Verse 1 bis 3, wollen das aber auch im Zusammenhang betrachten. Dieses Wort hat der Herr Jesus am 6. April im Jahr 30, spät am Abend, zu einem Kreis seiner Jünger gesagt, die sehr verunsichert waren, verängstigt. Jesus hat das Wort ihnen gesagt im Blick auf das, was auch in den nächsten Stunden kommen würde. Wenige Stunden später hat er die größte Dunkelheit, die größte Finsternis aller Zeiten erlebt, als er ans Kreuz ging von Golgatha, als er sein Leben gegeben hat, als es mitten am Tag eine Sonnenfinsternis kam und als er nachmittags an diesem Tag um 15 Uhr ausrief, es ist vollbracht. Dieses Wort hier in Johannes 14 und alles, was wir lesen in diesen Kapiteln Johannes 13 bis Johannes 17, ist wenige Stunden vor diesem Ereignis ausgesprochen. Jesus sagt hier, euer Herz werde nicht bestürzt, euer Herz sei nicht erschüttert. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und den Weg dahin, den kennt ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Herr Jesus, es ist dein Wort, das du uns sagst und wir dürfen auf dich schauen, auf dich hören und schenk uns offene Herzen. Schenk uns Glauben und Vertrauen in das, was du gesagt hast und dass wir unseren Trost, unsere Hoffnung allein bei dir finden. Amen. Euer Herz werde nicht erschüttert. Jesus Christus macht hier sehr klare Aussagen über das, was auf die Jünger Jesu zukommen wird. Und er spricht von dieser Wohnung im Himmel, vom Vaterhaus, und es gibt diese Stätte, ja, es gibt diese Stätte für uns, weil Jesus es gesagt hat. Es gibt für Jünger Jesu eine vorbereitete Wohnung im Himmel. Und Jesus Christus holt seine Jünger, so sagt er es hier, von der Erde zu sich in den Himmel. Das werden Nachfolger Jesu alle erleben, vielleicht heute schon. Jesus holt seine Leute zu sich. Und er macht ihnen in dieser Situation, in der sie mit ihm hineingeführt wurden, gibt er ihnen eine wunderbare Perspektive für ihr Leben. Und er sagt, schaut euer Leben, betrachtet es vom Vaterhaus her, von diesem Ziel. Ich möchte drei Aspekte mit euch anschauen. das, was mich hier so ganz neu auch beschäftigt hat, wenn Jesus Christus sagt, euer Herz werde nicht bestürzt, euer Herz sei nicht erschüttert. Das Erste, was wir uns anschauen, ist, dass er selbst, dass Jesus Christus selbst seine Jünger, seine Nachfolger erschüttert hat über das, was er über die Welt und über die Zukunft der Welt sagt. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass er das Herz seiner Jünger erschüttert hat, weil er mit ihnen ganz offen über ihren Glauben geredet hat, über ihr Versagen. Und das Dritte, was der Herr Jesus hier deutlich macht und was wir brauchen, um wirklich mit Trost und mit Hoffnung leben und sterben zu können, das ist er, ist sein Werk für uns. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass er seine Jünger durch sein Wort selbst in diese Bestürzung hineinführt. Ich bin überzeugt davon, dass diese Zeit, die letzten Monate, die wir erleben, dass das eine wunderbare Segenszeit ist. Ich bin überzeugt davon, dass das für uns Christen eine große Segenszeit sein kann. Wenn wir wach werden über unseren Zustand, über unseren Glauben, über das, wie wir die Welt betrachten, wie wir uns selbst betrachten. Und wenn in all dem unser Herz wirklich festgemacht wird, unser Glaube festgemacht wird an Jesus Christus. Es ist so, ich merke das in unseren Arbeitsfeldern, in der Mission, das ist ja eine Krise, die weltweit ist. Das ist offensichtlich. Und Menschen überall irgendwo verändert. Aber in vielen unserer Arbeitsfelder, in denen Menschen an sich in Not leben, in denen Menschen ohne gesundheitliche Versorgung leben müssen, in der Menschen in Krieg leben oder in Verfolgung leben, haben diese Monate überhaupt keine Bedeutung. Weil sie in einer Welt leben, die vieles von dem nicht hat, was wir so als selbstverständlich ansehen. Ich habe gestern Abend noch mit unseren Geschwistern aus Armenien gesprochen. Dieser Krieg vor einigen Wochen, oder der immer noch anhält, weil viele, viele Menschen in Gefangenschaft sind und Schlimmes erleben. Dieser Krieg dort mit Aserbaidschan, der Tausende von jungen Männern als Opfer gefordert hat, so viel Leid gebracht hat, über 100.000 Armenier, die ihre Heimat verlassen mussten, geflohen sind, in einem Land, das sehr klein ist, wenn man das auf der Landkarte betrachtet und in der Menschen sowieso so angewiesen sind, auch auf Hilfe, die von außen kommt, ein Volk, das angefochten ist, das so viel Leid erlebt hat und sich so alleine fühlt in dieser Welt. Ich sprach die Woche mit einem Pastor aus einer Gemeinde dort, ja, die auch in dieser Krise, Corona kommt da auch noch dazu, aber das sind ganz andere Fragen, die Leute beschäftigt. Und welche Botschaft haben wir in dieser Welt? Woran machen wir unser Leben fest? Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass Jesus Christus seine Jünger durch seine eigenen Worte total erschüttert in dem, was er über die Welt sagt. Es gibt ja in dieser letzten Woche, in der der Herr Jesus in Jerusalem war, sind die ausführlichsten Berichte, die wir in den Evangelien finden. Das ist die Woche, die am ausführlichsten berichtet wird. Und ganz ausführlich werden die Predigten des Herrn Jesus beschrieben und uns wiedergegeben. Es ist offensichtlich so, dass die Jünger in einer Situation waren, das ist nicht selbstverständlich, dass da 12 Männer und manchmal waren noch mehr zusammen, dass sie einfach zusammen waren und still waren. Und nur noch der Herr redete. Und das fällt auf, wenn man das liest in Lukas 21, in Matthäus 24 oder auch hier in Johannes 13 bis 17, wie der Herr Jesus über die Ereignisse, über die Zukunft der Welt spricht. In Lukas 21 zum Beispiel ausführlich erzählt er diesen Leuten, was und den Menschen, die drumherum waren, erzählt er, was auf diese Welt zukommen wird. Und er spricht davon, ab Vers 9, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. All diese Dinge müssen kommen, doch das ist noch nicht das Ende. Er fügte hinzu, Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Es wird Erdbeben geben. In vielen Ländern werden Hungersnöte und Seuchen auftreten. Und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen. An Sonne, Mond und Sterne werden Zeichen zu sehen sein. Und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das sagt Jesus. Das sagt Jesus seinen Jüngern, die im Moment, in dem er ihnen das sagt, noch Frieden erleben. Es ist noch nicht ihre tägliche Erfahrung. Wir wissen, dass viele Menschen heute bereits davon betroffen sind. Und wir wissen, dass wir an dieser Stelle immer noch in auf einer Insel leben, wenn wir unser Leben in den letzten 70 Jahren anschauen. Das ist nicht das Normale, was Menschen auf dieser Welt erleben. Matthäus 24 führt er das auf, überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen, sagt er. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben. Es wird zu Hungersnöten kommen. Doch das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man von euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Das sagt Jesus wenige Stunden, bevor er das hier seinen Jüngern sagt, euer Herz erschrecke nicht. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist die Welt, die verloren ist. Das, was alte Adventslieder immer wieder zum Ausdruck bringen. Welt ging verloren. Das ist die Welt, die lichterloh brennt. Und das ist Jesus Christus selbst, der seine Leute und alle, die das lesen und hören und jeder, der Zugang hat zur Bibel, der das lesen kann, so sieht Jesus Christus die Zukunft dieser Welt. Da kannst du keinem erzählen, Jesus bringt gute Nachrichten, wenn wir über die Welt nachdenken. Es ist eine totale Verunsicherung, in die Gottes Wort Menschen hineinführt, wenn sie über diese Welt nachdenken und über die Zukunft der Welt. Da kann man erzählen, was man will, sei nicht so pessimistisch und was habt ihr Christen denn für eine pessimistische Weltsicht? Das ist das, was die Bibel sagt, Welt ging verloren. Und mit all den Dingen, die damit zusammenhängen und die bis hinein auch in die Gemeinde Jesu hinein Einfluss haben. Und das ist das Herausfordernde, auch für Menschen, die dem Herrn vertrauen, dass wir uns nicht anstecken lassen von der Angst und von der Unsicherheit und vor dem Schrecken und all den Dingen der Lieblosigkeit, der Kälte, das, was in dieser Welt herrscht. Dass wir als Christen einen anderen Weg gehen und finden. Also der Herr Jesus verunsichert uns. Ich könnte das weiterführen. 60 Jahre später hat er zu Johannes dem Täufer geredet, zu Johannes dem Apostel Johannes geredet. Und er hat in der Offenbarung, können wir das lesen. Und wenn man das liest, viele lesen das nicht, ist alles so schrecklich, sagt man. Das ist das, was gekommen ist und was kommen wird. Das ist die Welt, so wie Gott sie sieht und was sie ganz nüchtern beschreibt. Und wir brauchen dieses Wort, um wirklich auch verunsichert zu werden, wenn wir über diese Welt nachdenken. Jesus selbst führt seine Leute in diese Verunsicherung, in diese Angst, in dieses Bestürztsein, weil er darüber spricht, was auf die Welt zukommt. Jetzt ist ja die Frage, wie reagieren Menschen darauf, die an ihn glauben, die ihm vertrauen? Wie reagieren Christen heute in dieser Welt, wenn sie das so hören? Und das ist das Zweite, was wir jetzt hier sehen, dass diese Bestürzung und dieses Erschüttertsein, dass es noch viel, viel weiter geht. Dass Jesus Christus, dass er seine Jünger, seine Leute, die er berufen hat, die er erwählt hat, die er geführt hat bis zu diesem Moment, dass er sie total verunsichert über das, was er über ihren Glauben sagt. Jetzt stehen ja die Jünger hier in der Situation, sie sagen nicht viel, aber was sie sagen, da muss man sagen, wäre er besser still gewesen. Das ist hier Johannes 14, wenn man die Verse unmittelbar davor liest, Simon Petrus spricht zu ihm, 13,36, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Das ist das Bekenntnis, das so viele Leute, so viele Christen immer wieder aussprechen. Mein Leben gehört Jesus. Wir vertrauen Jesus. Wir folgen Jesus. Und Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und wenige Stunden später, noch in dieser Nacht tritt oder am frühen Morgen tritt das ein, was Jesus sagt. Jesus Christus ist nicht beeindruckt über unsere Glaubenszeugnisse und unsere Bekenntnisse und wie stark wir sind und wie treu wir sind und was wir alles machen und wie wir den Weg gehen und so. Und Petrus sagt nichts mehr. Ist einfach erschrocken. Und das Nächste, was der Herr Jesus sagt, ist, euer Herz erschrecke nicht. Aber das ist das Zweite, was wir hier sehen, dass er seine Jünger, dass er uns letztlich erschüttert mit seinen Worten über unseren Glauben. Er spricht von Versagen, von Verleugnen, von Verlassen. Das hören wir nicht gern. Wir sagen, ja, andere vielleicht, aber wir doch nicht. Ja, es gibt viele, die sind nicht so richtig auf dem Weg. Aber wir sind doch dabei. Wir stehen dazu. Aber Jesus Christus ist nicht beeindruckt von unserem Glauben. Und er ist nicht beeindruckt von unseren Liedern. Und er ist nicht beeindruckt von unseren Worten, die wir sprechen. Sondern wir brauchen dieses seelsorgerliche Wort des Herrn Jesus. Und deshalb sage ich, ist diese Zeit, in der wir in diesem Jahr 2020 leben, eine unglaubliche, auch wenn es schmerzhaft ist, aber eine Segenszeit für unseren Glauben, dass wir mal aufwachen und sehen, wer sind wir eigentlich? Wie glauben wir eigentlich? Was bedeutet uns das eigentlich alles? Wie gehen wir um in dem, was der Herr uns gesagt hat? Und Jesus selbst war an diesem Abend, in dieser Nacht, er ist selbst so erschüttert gewesen über das, was er hier seinen Jüngern sagt. Im Kapitel 13, wenige Minuten vorher, da heißt es, Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert, da steht das gleiche Wort. Wurde er selbst erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und die Jünger blickten einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. In Lukas 22 steht, sie sprachen darüber, wer von uns ist das? 12 Leute und dann diese Verunsicherung, weil Jesus erschüttert war vor ihren Augen und sagte, einer von euch wird mich verraten. Das ist so wichtig für unser Leben, es ist so wichtig für unseren Glauben, dass wir wegkommen von diesem geistlichen Hochmut. Dass wir, wenn wir uns dann vergleichen mit anderen und wenn wir unsere Gemeinden vergleichen mit anderen und sagen, ja, wir nicht, wir sind anders. Und mein Glaube ist anders. Und wir sind da schon weiter. Und Jesus sagt, ich bin nicht beeindruckt von euch. Und er sagt Worte über uns und Gottes Wort ist uns gegeben, damit es uns auch als Menschen, die ihm vertrauen, unser Herz aufzeigt, wer wir wirklich sind. Und wir sind Sünder. Wir sind Sünder, die verloren sind, wenn sie keinen Retter haben. Und wir kommen mit unseren Bekenntnissen und mit unserem Glauben, mit dem, was wir alles fertigbringen, schaffen wir es nicht, im Himmel anzukommen. Wir schaffen es nicht, ins Vaterhaus zu kommen. Wenn es darum geht, dass wir am Ende noch die Fahne halten und treu sind und fest sind und sowas, das führt letztlich immer zur Verzweiflung. Und wie viele auch ältere Menschen, die aufs Sterben zugehen, sind erschrocken über sich, sind entmutigt oft, sind manchmal verzweifelt. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Wort zulassen und dass der Herr uns zeigt, du bist, wer du bist und ich kenne dich. Und dann kommt das Dritte und das Entscheidende hier. Und das ist das, was uns heute und was uns in unserem Leben Mut macht und das uns Hoffnung gibt und was unsere einzige Hoffnung und unser einziger Trost ist. In unserem Leben und auch, wenn es ums Sterben geht. Euer Herz werde nicht bestürzt. Euer Herz sei nicht erschüttert. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Für euch, die ihr morgen nicht mehr bei mir seid. Für euch, die ihr so große Bekenntnisse abgelegt habt und nichts ist mehr davon zu sehen. Für euch, die ihr so vielfältig versagen werdet, auch in den nächsten Jahren. Für euch ist eine Wohnung im Himmel. Und das Einzige, was uns Hoffnung geben kann, was uns Freude schenkt, das ist das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und was er heute für uns tut und in Zukunft tun wird. Das ist so mutmachend, wenn man das liest, hier auch in diesen Worten, in der Nacht, was der Herr Jesus ihnen in dieser Situation noch sagt. Er spricht von der Sendung des Beistands, in diesem Zusammenhang spricht er vom Weinstock und den Reben, alles mitten in der Nacht, alles mitten in dieser Bestürzung seiner Jünger. Und dann spricht der Johannes 16, Vers 20, dann spricht er davon, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und dann lesen wir auch noch in dieser Nacht, wie der Herr Jesus vor seinen Jüngern zu seinem Vater betet. Und dieses Gebet ist der einzige Grund, dass wir eines Tages im Himmel ankommen. Dass Jesus Christus für uns eintritt. Dass er weiß, was er jetzt auf sich nimmt. Dass er unsere Sünde auf sich nimmt. Und dann in Johannes 17, Vers 24, wo er sagt, Vater, ich will, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass der Herr Jesus Christus für mich, für dich eintritt? Der Hebräerbrief beschreibt das in ganz gewaltigen Worten in Hebräer 9 von diesem Dienst, den der Herr Jesus für uns getan hat, als er sein Leben gab auf Golgatha. Diesen Dienst, den er tut, dass er jetzt vor dem Vater für uns eintritt, um jetzt vor dem, Vers 24 Hebräer 9, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Was wären wir arm dran, wenn es auf uns ankäme? Was wären wir arm dran, wenn es darum ging, wie komme ich vor dem Thron Gottes und was bringe ich da alles hin? Meine Hoffnung, mein Trost liegt allein darin, dass der Herr Jesus jetzt für mich eintritt vor dem Vater und sagt, Friedemann, der gehört zu mir. Ich bin für seine Sünde gestorben. Und dann steht in Hebräer 9, steht auch noch einmal im Vers 28, dass, wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Dieser Tag steht noch vor uns, dass Jesus uns zu sich holt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Die erste Möglichkeit, die durchaus für viele vielleicht realistisch ist, dass wir sterben. Sterben ist für uns keine Strafe mehr für unsere Sünde, sondern es ist der Weg, der uns führt zur Herrlichkeit. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Oder Jesus holt seine Gemeinde. Es kann jeden Moment passieren. Es kann heute sein. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt. Das ist das, was uns Trost gibt. Ich habe manchmal Angst, dass wir in einer Zeit leben, auch in einer Christenheit bei uns leben, dass wir uns erstens sehr stark verlieren in dieser Welt und in Dingen, die dieser Welt wichtig sind. Und das andere, dass wir uns viel zu viel einbilden auf unseren eigenen Glauben. Dass wir viel zu viel beeindruckt sind von dem, was Christen alles tun und Christen fertig bringen. Ich bin dankbar für das, was Jesus Christus hier sagt. Und dass das, was er in dieser Nacht sagt, uns heute gilt. Euer Herz werde nicht erschüttert. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte vorzubereiten. Ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Ich liebe Jesus und ich freue mich darauf, Jesus Christus vielleicht schon bald, vielleicht heute schon zu sehen. Und das ist unsere Hoffnung. Es gab vor über 300 Jahren, über 400 Jahren, gab es eine Zeit, in der der Glaube formuliert wurde, das Bekenntnis formuliert wurde. Hier im Siegerland wurde, nachdem die Reformation eingeführt wurde, wurden viele, viele Schulen gegründet, Dorfschulen gegründet. Menschen wurden ausgerichtet, auch im Unterricht, auf die Ewigkeit. Und es gab ein Bekenntnis, das hier in jeder Schule gelehrt wurde. Das war der Heidelberger Katechismus, 1563. Und viele von euch kennen zumindest einige Fragen und Antworten. Man kann alles neu formulieren, das kann man alles machen. Das muss nur besser sein als das Alte, sonst lässt man es. Und ich finde diese Worte, die hier damals formuliert worden sind, ich finde die so hilfreich für unseren Glauben. Und es lohnt sich, auch gerade in unserer Zeit, noch einmal neu darüber nachzudenken, weil es uns etwas zeigt von diesem Geheimnis, das, was Jesus hier sagt. Die erste Frage, in dem Heidelberger Katechismus war, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist deine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben? Diese Frage wurde vor fast 500 Jahren gestellt. Und die ist hochaktuell. Und die Antwort, und die Antworten sind ja Konzentrat von Bibelworten. Das ist ja eine Bibelstelle an der anderen. Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele, nicht im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels befreit hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Kopf fallen kann. Ja, dass mir sogar alles zu meinem Heil dienen muss. Darum sichert er mir auch durch seinen Heiligen Geist das ewige Leben zu und macht mich von Herzen willig und bereit, fortan für ihn zu leben. Und die zweite Frage, diese beiden Fragen sind ja die Einleitung. Die zweite Frage, welche Dinge musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Drei Dinge. Und das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern in Johannes 14 gesagt hat. Erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Das muss ich wissen. Das zweite, wie ich von allen meinen Sünden und meinem Elend erlöst werde. Da geht es um die Erlösungstat von Jesus Christus. Und das dritte, wie ich Gott für diese Erlösung danken soll. Und das ist das Leben, zu dem der Herr uns berufen hat. Das macht uns demütig in dieser Welt. Das verändert unser Verhalten. Das lässt uns überprüfen, wie wir auch in den Fragen dieser Zeit mit den Dingen umgehen. Es ist die Frage, wie wir diese Botschaft von Jesus weitergeben. Dass wir nicht unseren Glauben verkündigen, sondern dass wir Jesus verkündigen. Das ist das, was der Auftrag ist für uns Christen in der Mission und in der Gemeinde und überall. Das, was der Apostel Paulus mal formulierte in 1. Korinther 2, Vers 21. Wir aber predigen, wir aber verkündigen Christus. Wir holen unsere Botschaft nicht aus den Nachrichten der Welt. Da sind wir sehr nüchtern in dem, was alles da ist und was noch kommen wird. Wir aber verkündigen Christus. Und an Timotheus schreibt er in 2. Timotheus 4, Vers 2, da sagt er, 1. Timotheus 4, Vers 2, verkündige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit, also zu jeder Zeit. Und das wünsche ich mir, dass wir Leute sind, die in diesen Wochen, auch jetzt zu Weihnachten hin, dass wir diese Botschaft von Jesus weitergeben. Es gibt eine Erlösung. Es gibt einen Trost, es gibt eine ewige Hoffnung für die Menschen, die ihr Vertrauen einzig und allein auf das setzen, was Jesus für sie vollbracht hat. Denen man das abspüren kann, es sind alles Sünder, die wissen um diesen Erlöser und die ein Leben führen in der Dankbarkeit diesem Herrn gegenüber. Und das ist etwas Schönes. Und wenn diese Zeit, in der wir leben, dazu dient, dann wird der Herr verherrlicht und dann erleben wir auch ganz neu seine Kraft. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man dieses Zeugnis weitergeben kann. Ihr kennt diesen Kalender Leben von unserer Mission. Das sind über 60 Bibelverse. Da ist wenig oder fast nichts Eigenes drin. Das Konzentrat des Evangeliums gibt es in 32 Sprachen. Nutzt das einfach und weiterzugeben. Ich habe ein paar draußen liegen. Fremdsprachen habe ich im Auto noch, wenn einer einen mitnehmen möchte, kann mich eben gerne ansprechen. Man kann ja auch mit Maske reden. Und dass man einfach sagt, ich möchte ein, zwei Leuten jetzt auch in der nächsten Woche, ich möchte ihnen diese Botschaft von Jesus weitergeben. Und dass wir und dass der Herr einfach das uns sagen darf, was er hier seinen Jüngern damals gesagt hat. Egal was kommt, wir dürfen immer unser Leben vom Vaterhaus her sehen. Und es kommt der Tag vielleicht schon bald, vielleicht heute schon, an dem wir Jesus sehen werden, in seiner Herrlichkeit. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein ewiges Wort, ewig gültig und kraftvoll, und dass wir uns in allem, im Leben und im Sterben, auf deine Zusagen verlassen können. Herr, schenke es, dass in dieser Welt, in der wir leben, auch in den Begegnungen, die wir haben, auch mit anderen Menschen, dass Menschen wach werden für dich, dass Menschen lebendig werden durch dein Wort und zum Glauben finden an dich, um Trost und Hoffnung im Leben und im Sterben zu finden. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.